Diese Folge wird euch präsentiert von unserem Kooperationspartner Nomos Verlag.
Willkommen zu einer neuen Folge Kurz erklärt. Heute unterwegs im Strafrecht. Wir sind Theresa und
Basti. Jeden Mittwoch erklären wir euch zusammen Strafrecht. Ich bin wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Universität und daher für die Theorie zuständig. Theresa ist für die Praxis zuständig, weil sie ist Staatsanwältin und bringt deswegen viel Praktisches in die Folge mit. Natürlich aber nichts aus ihrer Behörde, nichts von der Staatsanwaltschaft Landau, sondern natürlich nur BGH-Fälle. Wir starten die Folge direkt mit einer kurzen Wiederholung. Wir haben in der letzten Folge nochmal wiederholt, wie der Grundsatz ist oder was sich der Gesetzgeber gedacht hat, als er § 315b und § 315c eingeführt hat. Und zwar hat er sich gedacht, § 315b möchte ich nur für Eingriffe von außen in den Verkehr bestraft wissen und alle Handlungen, die unter § 315c subsumiert werden sollen, das sind typische vorschriftswidrige, verkehrswidriges Verkehrsfehlverhalten. So, jetzt haben wir gesehen, aha, es gibt eine Ausnahme bei § 315b und zwar sind dann eigentlich die Eingriffe, die eigentlich typisch, also könnte man erstmal denken, dass das verkehrswidriges Fehlverhalten ist, also unter § 315c subsumiert wird, aber hier pervertiert jemand einen Verkehrsvorgang und deswegen haben wir einen verkehrsfeindlichen Inneneingriff, der unter § 315b subsumiert wird. Und wir haben auch gelernt, dass dazu noch ein mindestens bedingter Schädigungsvorsatz kommt. Und in der heutigen Folge schauen wir uns mal oder wollen einfach über ein paar Fälle diskutieren, um euch so ein bisschen Gefühl zu geben, wie argumentiere ich denn hier bei einem verkehrsfeindlichen Inneneingriff. Und ich möchte vorausschicken, dass natürlich die Entscheidung trotzdem zu treffen ist, welche Tathandlung hier jetzt vorliegt. Also ihr könnt nicht einfach sehen, aha, wir haben hier einen verkehrsfeindlichen Inneneingriff. Jemand fährt mit einem Auto auf jemand anders zu und benutzt praktisch dieses Auto als gefährliches Werkzeug, pervertiert also einen Verkehrsvorgang. Und dann reicht es nicht, wenn ihr sagt, ja, verkehrsfeindlicher Inneneingriff, subjektiver Tatbestand, Rechtswidrigkeit, Schuld, Schluss aus, sondern ihr müsst halt die Tathandlung genau auch definieren, wie ihr es auch beim Grundsatz gemacht habt. Also ihr schaut, aha, ist das vielleicht Nummer 1, Nummer 2, Nummer 3? Hier beim Zufahren von einem Auto ist es ein ähnlich gefährlicher Eingriff nach der Nummer 3. Es gibt aber natürlich auch andere Verhaltensweisen, die wir heute mal ein bisschen diskutieren wollen, die man natürlich auch einordnen muss in Nummer 1, Nummer 2 und Nummer 3. Fangen wir mal mit einem Fall an, der total wichtig ist für die Klausur. Wurde 2017 entschieden, unser Fall, das ist vom OLG Hamm, ein Beschluss vom 31.01.2017, 4 RVS 159-16, auch nachzulesen in der JUS 2017, 563, ist wie gesagt ein Standardfall, den man beherrschen muss. Und zwar geht es hier um den verkehrsfeindlichen Inneneingriff des Beifahrers. Theresa, bitte.
Der geschädigte T befuhr mit seinem Fahrrad gegen 22.15 Uhr die N-Straße in Q. In dem verkehrsberuhigten Bereich der Kreuzung N-Straße-I-Straße überholte er den dort gerade wieder anfahrenden Pkw, der von dem früheren Mitangeklagten Y gesteuert wurde und in welchem sich der Angeklagte E als Beifahrer befand, mit hoher Geschwindigkeit rechts und bog so dann knapp vor dem Pkw nach rechts in die Y-Straße ein. Y, der ebenfalls gerade nach rechts abbiegen wollte, war hierdurch gezwungen zu bremsen, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Y und E entschlossen sich daraufhin, den T wegen dessen Fahrmanövers zur Rede zu stellen. Y beschleunigte daher seinen Pkw stark, hupte, überholte den T und lenkte sein Fahrzeug sodann schräg nach rechts, um den T den Weg abzuschneiden. Gleichzeitig, noch während des Abdrängens, öffnete E, den Plan des Y unterstützend, ein Stück weit die Beifahrertür. Durch das Querstellen des Pkw sowie das gleichzeitige Öffnen der Beifahrertür wurde der Fahrweg des T versperrt. Dieser sah sich zu einem Ausweichmanöver mit Notbremsung gezwungen. Dabei prallte er gegen die Rückseite eines am rechten Straßenrand geparkten Pkw und stürzte vom Fahrrad. Nachdem Y und E den Sturz des T registriert hatten, fuhren sie davon, ohne sich um T zu kümmern. Infolge des Aufpralls und dem folgenden Sturz auf die Straße zog sich T, wie von Y und E zumindest billigend in Kauf genommen, Prellungen an der Schulter sowie Schürfwunden am Knie und Schienbein zu. T war aufgrund der erlittenen Verletzungen insgesamt über einen Monat lang arbeitsunfähig, erkrankt. Das LG sprach den E wegen gemeinschaftlich begangenem Eingriffs in den Straßenverkehr und gefährlicher Körperverletzung schuldig.
Ja, super. Ihr habt schon mitbekommen, Theresa hat es schon vorgelesen, es geht hier natürlich auch um die Mittäterschaft. Ne? Das haben wir aber schon gemacht, das heißt, da könnt ihr gerne in die Folgen reinhören, die werde ich auch euch unten verlinken, wenn ihr noch Probleme mit der Mittäterschaft habt. Wir lassen die jetzt mal beiseite. Wir wollen uns heute nur angucken, ist das jetzt ein verkehrsfeindlicher Inneneingriff oder nicht und welche Nummer ist einschlägig? Gehen wir vielleicht erstmal oder überlegen erstmal diese Situation, welche Nummer hier einschlägig sein könnte. Theresa, kannst du mal von Nummer 1 bis Nummer 3 runterprüfen und überlegen, welcher einschlägig sein könnte?
Okay, also wir rufen uns in Erinnerung, Nummer 1 war Anlagen oder Fahrzeuge zerstört, beschädigt oder beseitigt zu haben. Na gut, hier ein Fahrzeug haben wir, nämlich das Fahrrad. Als Fahrzeuge sind nämlich alle im Straßenverkehr vorkommende Beförderungsmittel ohne Rücksicht auf die Antriebsart erfasst. Ja, das trägt den Erfolg aber schon in sich, diese Tathandlung, weshalb es ein davon zu unterscheidender Erfolg noch weiter nach sich ziehen muss. Und hier, wie ich vorgelesen habe, jetzt von der Beschädigung des Fahrrads haben wir jetzt nicht groß was gehört, sondern eher von den Verletzungen des Fahrradfahrers. Und auch gerade zu einer weitergehenden Gefahr ist es hier jetzt auch nicht gekommen, durch das Beschädigen oder Zerstören, sodass ich jetzt hier weiter prüfen würde, nämlich
schon mal gut
in die Nummer 2. Was war das nochmal? Nummer 2, Hindernisse bereiten. Hindernisse. Okay, ein Hindernis bereitet, wer eine Einwirkung auf den Straßenverkehr vornimmt, die geeignet ist, den reibungslosen Verkehrsablauf zu hemmen, zu stören oder zu gefährden. Gut, die bewegen sich beide im Fall im Straßenverkehr. Ich habe es ja vorgelesen, auf der Y-Straße, I-Straße, der Geschädigte fährt mit seinem Fahrrad und der Angeklagte als Beifahrer im PKW des gesondert Verfolgten mit. Heißt, da ist ein Vorgang im Straßenverkehr. Also das ist schon mal davon erfüllt und Hindernis bereiten. Ja gut, da können wir mal anfangen. Schon mit den ganzen Manövern, die der Fahrer getrieben hat. Ständig abgedrängt, sich vorne dran gesetzt. Das könnte ja schon ein Hindernis sein, wenn man das PKW selbst als solches einsetzt. Oder diese Beifahrertür, die geöffnet wird in Richtung des Fahrradfahrers, sodass für den der Weg versperrt ist. Also da wäre ich jetzt auch in Nummer 2, dass mir das langen würde tatsächlich. Aber natürlich, wir können auch noch den Auffangtatbestand, also die Nummer 3 ansprechen.
Das reicht mir eigentlich. Okay. Genau. Nummer 2 hat das Gericht auch für einschlägig erachtet. Und was haben wir jetzt gemacht? Ne? Überlegt mal genau, wie wir jetzt argumentiert haben. Wir haben zuerst die Tathandlung eingeordnet. Wir haben überhaupt noch nichts vom verkehrsfeindlichen Inneneingriff gesagt. Hat hier auch noch nichts zu suchen. Sondern wir überlegen uns erst, wie ist die Tatsituation und unter welche Tathandlung können wir subsumieren. Und Theresa hat das schon ganz richtig eingeordnet. Hier ist die Nummer 2 einschlägig und hier zu dieser Situation, dass dieses Abdrängen, da hat der BGH schon was zu gesagt. Wer im fließenden Verkehr mit seinem Kraftfahrzeug einem anderen Verkehrsteilnehmer den Weg abschneidet, ohne durch die Verkehrslage irgendwie dazu veranlasst zu sein und um dem anderen die Weiterfahrt unmöglich zu machen, bereitet ein Hindernis im Sinne von § 315b Absatz 1 Nummer 2. Das heißt, unabhängig von der Beifahrertür könnte man auch da schon die Nummer 2 annehmen, aber für
in
unseren
Verbindung
Fall,
mit der Mittäterschaft dann natürlich.
Richtig, ja. Richtig. Aber wir für unseren Fall nehmen jetzt einfach auch mal die Beifahrertür, um auch zu prüfen, ob diese Beifahrertür auch irgendwas mit einem verkehrsfeindlichen Inneneingriff zu tun hat. So, jetzt haben wir es also eingeordnet. Wir haben jetzt gesagt, Nummer 2 ist einschlägig, das heißt, wir brauchen keinen Rückgriff auf die Generalklausel aus der Nummer 3. Und jetzt können wir überlegen und können, so wie der BGH formuliert hat, im fließenden Verkehr stellt ein Verkehrsvorgang nur dann einen Eingriff in den Straßenverkehr, im Sinne von § 315b Absatz 1 Nummer 2 dar, wenn zu dem bewusst zweckwidrigen Einsatz eines Fahrzeugs in verkehrsfeindlicher Einstellung hinzukommt, dass es mit Schädigungsvorsatz missbraucht wird. Das heißt, ihr seht, er geht jetzt von der Tathandlung über und sagt, ja, eigentlich sind von § 315b nur verkehrsfremde Eingriffe erfasst. Ist denn das jetzt hier ein verkehrsfremder Eingriff? Kann man das vielleicht als verkehrsfeindlichen Inneneingriff sehen? Werbung. Auch heute haben wir wieder eine Empfehlung für euch, und zwar von unserem Kooperationspartner Nomos Verlag. Diesmal machen wir Werbung für das Buch Strafrecht, besonderer Teil 2, Straftaten gegen Vermögensrechte von Kindhäuser Böse. Kindhäuser hört ihr öfter bei uns, den empfehlen wir deswegen auch immer sehr gerne, weil der auch mehrere Kommentarreihen beim Nomos Verlag hat, unter anderem diesen Handkommentar, den ich immer besonders gerne empfehle, weil ich mit dem selbst gearbeitet habe, und dann nochmal eine größere Kommentarreihe, die sich natürlich nicht jeder leisten kann, aber auch gerne mal man in der Bib reinschauen kann. Aber jetzt, wie gesagt, dieses Buch hier ist von Kindhäuser Böse, und das finde ich deswegen so gut, weil wie in den anderen Nomos Lehrbüchern immer so Korrekturfragen am Ende gestellt werden oder Vertiefungsfragen besser gesagt. Die finde ich deswegen immer sehr sinnvoll, weil man die, das fand ich immer beim während dem Studium immer sehr praktisch, wenn ich mir mal Karteikarten geschrieben habe, was nicht häufig vorkam, aber wenn, war es natürlich gut, wenn jemand schon, keine Ahnung, also die Fragen schon vorformuliert hatte. Also in dem Buch könnt ihr zum Beispiel die Vertiefungsfragen hinten nehmen mit Frage und Antwort und auf eine Karteikarte schreiben. Das ist halt deswegen sehr gut, weil ihr dann thematisch schon eigentlich alle wichtigen Fragen, die ihr für Karteikarten braucht, um ein Thema zu verstehen, jetzt hier in dem Fall zum Beispiel Diebstahl oder Betrug, könnt ihr dann auf die Karteikarten abpinseln und einfach dann für euch zum Lernen nutzen. Das finde ich sehr praktisch. Das heißt, ihr könnt das Lehrbuch natürlich einerseits dann zum vertieften Lernen benutzen oder zum Nachlesen, aber auch gleichzeitig, um ein bisschen praktisch zu sein, und zwar indem ihr dann Karteikarten schreibt. Finde ich immer sehr angenehm. Könnt ihr ja vielleicht mal ausprobieren. Mir hat es auf jeden Fall geholfen. Werbung Ende. So, und was hat jetzt der BGH dann dazu gesagt? Er hat erst nochmal gesagt, diese Grundsätze des verkehrstypischen Inneneingriffs, verkehrsfeindlichen Inneneingriff, diese Grundsätze gelten für alle Tatbestandsvarianten des § 315b Absatz 1. Das ist erstmal wichtig zu wissen, das ist das, was wir euch schon gesagt haben, aber der BGH sagt das selber. Also für jede einzelne Tathandlung kann man einen verkehrsfeindlichen Inneneingriff sehen.
Genau, weil man ja eben das Fahrzeug als Verkehrsteilnehmer verwendet. Also wenn das passiert, ihr seid mit einem PKW, mit einem Fahrzeug im Straßenverkehr, habt da einen Täter, dann könnt ihr nach jeder der Tatbestandsalternativen prüfen, was für eine Handlung, und dann anknüpfend daran den verkehrsfremden Inneneingriff.
Genau. Der BGH. Nach den Feststellungen des Landgerichts haben der Angeklagte und der Zeuge Y zu Nötigungszwecken gehandelt. Es kam ihnen gezielt darauf an, den Zeugen vom Rad zu holen und ihn wegen des riskanten Fahrmanövers zur Rede zu stellen. Im Rahmen der Beweiswürdigung hat das Landgericht zudem nachvollziehbar und widerspruchsfrei ausgeführt, angesichts der Art und Weise des Vorgehens des Angeklagten und des vormaligen Mitangeklagten Y bestünden keine Zweifel daran, dass der Angeklagte und der Mittäter sogar mit Verletzungsabsicht handelten. Das heißt, hierbei handelt es sich auch um einen verkehrsfeindlichen Inneneingriff. Was nehmen wir jetzt aus dem Fall mit? Aus dem Fall nehmen wir mit, dass man differenziert argumentieren kann. Man kann schon dieses Abdrängen, kann man schon als verkehrsfeindlichen Inneneingriff werten. Man kann aber auch sich auf den Beifahrer beziehen, natürlich im Rahmen der Mittäterschaft, was wir gesagt haben, § 25 Absatz 2, und sagen, aha, der hat die Beifahrertür aufgemacht, ist auch ein verkehrsfeindlicher Inneneingriff. Und vorher haben wir das Ganze immer in den Tathandlungen einsortiert. Ihr merkt also, man kann hier differenziert argumentieren. Das ist insbesondere auch wichtig, und da will ich jetzt kurz Theresa fragen, wie sie oder was ihr dazu einfällt. Das sind die sogenannten Polizeifluchtfälle. Da haben wir jetzt kein Urteil dabei, weil da jede Konstellation unterschiedlich ist. Hier ist nur wichtig, dass man immer im Einzelfall entscheidet. Es geht hier bei diesen Polizeifluchtfällen, es geht hier weniger um das Problem des verkehrsfeindlichen Inneneingriffs, weil das ist im Zweifel immer, wenn jemand irgendwie vor der Polizei flieht und vielleicht auf eine Absperrung zurast oder so und die abdrängen will, was auch immer. Es geht eher um die Einschätzung, welche Nummer oder welche Tathandlung hier einschlägig ist. Also die Einordnung ist hier oft schwierig. Und dass es hier wirklich auch auf die subjektive Seite ankommt, kann man ganz gut daran erkennen, dass beispielsweise die Tathandlung nach Nummer 3 angenommen wurde, wenn gezielt auf einen Polizisten zugefahren wird. Also klassischer Fall des Einsetzens des Autos als Waffe.
Gefährliches Werkzeug.
Gefährliches Werkzeug, genau. Wohingegen jetzt Nummer 3 abgelehnt wurde, wenn der Täter von Anfang an gar nicht auf die Polizisten zufahren will, sondern an denen vorbeifahren will. Das heißt, man muss hier, wie ihr seht, immer im Einzelfall argumentieren und vor allem den Sachverhalt gut auswerten, auch auf die subjektiven Vorstellungen, weil ihr habt es ja leicht. Ihr müsst nicht wie Theresa als Staatsanwältin die subjektive Seite irgendwie ermitteln und hoffen, dass das auch stimmt, was man da rausgefunden hat.
Weil die sagen ja meistens nichts.
Ja, genau, umso schlimmer. Also man muss irgendwie raten.
In den Kopf kann ich nicht gucken, ja.
Ihr habt es im Sachverhalt stehen. Das heißt, ihr könnt sehr gut damit argumentieren.
Ja, also wirklich differenzieren. Ihr braucht ja erst den Schritt, die bewusste Zweckentfremdung des Fahrzeugs. Also das ist diese Pervertierung, wenn das Fahrzeug nicht mehr als Fortbewegungsmittel eingesetzt wird. Und da ist zum Beispiel Polizeiflucht ist ja ein großes Wort. Da kann es ja zum Beispiel auch sein, dass es einfach diese Verfolgung gibt. Also einer rast mit seinem PKW weg von der Polizei fort und die Polizei verfolgt ihn mit den Polizeiautos. Das ist ja eine bloße Flucht. Hier wird ja das Fahrzeug noch als Fortbewegungsmittel benutzt, nämlich als Fluchtmittel. Zweck ist allein die Fortbewegung. Das Fortkommen ist primäres Ziel, so mit eben noch Verkehrsteilnahme. Also das Wegfahren an sich ist noch keine bewusste Zweckentfremdung. Anders ist es, Sebastian hat den Fall gesagt, dieses gezielte Zufahren. Also vor jemandem steht ein Polizeibeamter, der ihn anweist, anzuhalten und er möchte, dass dieser aus dem Weg springt, zur Seite geht. Dann guckt ihr, bewusste Zweckentfremdung, ja hier als Nötigungsmittel, gezielt als Mittel zur Nötigung eingesetzt, um zu zwingen, dass dieser Polizeibeamte den Weg frei macht. Ja, auch wenn tatsächlich, ihr habt es in der Klausur, wenn dann steht, er hofft, dass der in letzter Sekunde ausweicht oder zur Seite springt, er will ihn gar nicht umfahren. Das fällt allerdings auch noch darunter, weil man hat hier keinen Einfluss auf die Situation. Ja, man beherrscht die Situation nicht sicher, man weiß ja gar nicht, ob der Polizeibeamte rechtzeitig wegspringt, ob er wegspringt. Und es kann ja auch tatsächlich sein, dass jemand Fahrfehler bei diesem Manöver begeht und ihn dann trotzdem erwischt. Ja, also hier kommt es dann auch drauf an, wenn derjenige dann auch den PKW notfalls einsetzen will, um zu zwingen, dass dieser von der Amtshandlung ablässt, der Polizeibeamte. Also wenn durch Fahrweise und Tempo, also das muss ich zum Beispiel in der Praxis jetzt schauen, wenn ich nicht in den Kopf reingucken kann, wenn durch Fahrweise und Tempo, wie ist derjenige gefahren, was für Geschwindigkeiten, hat er Schlangenlinien gemacht, wenn er hier zu erkennen gibt, dass er die freie Fahrt auf Teufel komm raus notfalls erzwingen will, egal ob er gewillt ist, im letzten Augenblick auszuweichen, dann langt mir das auch. Ja, also ihr nehmt diesen Fall, den ihr habt, ihr arbeitet anhand der Klausur und auch wirklich Step by Step by Step. Wenn ich auf jemanden zufahre, ist das Nummer 3 ein ebenso gefährlicher Eingriff. Dann muss ich wieder differenzieren, das ist diese bewusste Zweckentfremdung. Will ich nur weg, die Polizei fährt einem hinterher, oder will ich noch was weiteres, nämlich nötigen, dass der zur Seite springt. Und dann, Sebastian hat es auch gesagt, muss ich auch mit zumindest bedingtem Schädigungsvorsatz handeln. Und das habt ihr auf jeden Fall in der Klausur ein bisschen subjektiv dargelegt, sodass ihr daran arbeiten könnt. Also auch wirklich im Einzelfall prüfen, diese Polizeifluchtfälle oder dieses gezielte Zufahren, drumherum fahren, die bloße Flucht, das wird euch ganz genau im Sachverhalt erklärt.
Genau, also soweit zur heutigen Folge. Wir haben euch so ein bisschen aufgezeigt, dass man da auf jeden Fall zuerst einmal natürlich die Tathandlung einsortieren muss und erst dann werdet ihr den auswendig gelernten Sermon zum verkehrsfeindlichen Inneneingriff abliefern.
Ja, den ihr auf jeden Fall auswendig gelernt
genau.
habt.
Und dann hören wir uns in der nächsten Woche wieder und wir wünschen euch noch eine schöne Woche und ein schönes Wochenende.
Bis dann.
Tschüss. Tschüss.